Like, like, like. Sophie Hunger.
NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Heute mit der 4. von 10 Folgen Die Allee von Florentine Anders, gelesen von Jördis Triebel. Der Titel des Romans, mit dem spielt die Autorin auf die legendenumrankte Karl-Marx-Allee an in Berlin zu DDR-Zeiten. Die Stalin-Allee bis 1961, das war die große Ost-West-Achse, die Vorzeigestraße Ost-Berlins, und steht stellvertretend für die Lebensgeschichte des Protagonisten, der Architekt Hermann Henselmann.
Für Isa beginnt in Weimar ihr erstes Lebensjahr in Friedenszeiten. Sie wird hier ihre erste Tracht Prügel bekommen, die sie bis heute nicht vergessen hat, ihre Einschulung erleben und ihre ersten Schritte außerhalb der Sichtweite der Eltern machen. 3 Jahre lebt die Familie hier, bis Hermann abrupt dort die Position als Leiter der Hochschule für Baukunst und Bildende Künste in Weimar aufgeben muss, um seinen Kopf aus einer immer enger werdenden Schlinge zu lösen. Gemeinsam fahren wir an einem Aprilwochenende in die Stadt, um Erinnerungen zu wecken. Es ist kalt, sogar etwas Schnee bedeckt die Straßen. In der Bauhaus-Universität sind wir mit einer Professorin, einem Dozenten und einer Studentin verabredet, die uns durch den Van der Velde-Bau führen, in dem im August 1946 unter der Leitung von Hermann Henselmann der Hochschulbetrieb wieder aufgenommen wurde. Im Foyer steht Isa neben der lebensgroßen Bronzeskulptur Eva. Die Mutter der Menschheit, die nach dem Sündenfall schamhaft ihr Gesicht in der Armbeuge verbirgt. Hätte ihr Vater nicht in einer Nacht- und Nebelaktion dafür gesorgt, dass die Skulptur gleich nach dem Krieg hier wieder aufgestellt wird, dann wäre sie wohl heute in Russland, erzählt die Studentin. Als Isa das erste Mal in ihrem Leben hier im Auge der großen ovalen Wendeltreppe stand, war sie 4 Jahre alt und reichte gerade mal bis zum leicht angewinkelten Knie der Bronzefigur. Jetzt sieht sie plötzlich wieder das staunende Kind vor sich, das sie damals war. Alles erschien ihr groß, und selbst jetzt wirkt sie winzig in den hohen Räumen mit den hohen, dunklen Holztüren und riesigen Fensterfronten. Sie erinnert sich an den Duft nach Bonawachs und an die blank polierten Treppenstufen und Gänge. Und auch an das Direktorenzimmer des Vaters. Mit einer Zwischentür ist das Zimmer, das jetzt wieder mit den originalgetreuen Kopien der Gropius-Möbel eingerichtet ist, mit dem Sekretariat verbunden, in dem Tante Karin Hermanns Termine koordinierte. Selbst die mit seiner Geliebten. Wir suchen das Haus auf dem Mühlenberg. Der Aufstieg dorthin ist steil und beschwerlich und führt vorbei an prächtigen Jugendstilvillen. Das Studentenwohnheim mit den 2 Etagen und unzähligen Zimmern steht ganz oben auf einem Berg. Isa erkennt das langgestreckte weiße Wohnhaus sofort wieder. Das schwarze Schieferdach, die braunen Fensterläden, die Treppe zum Souterrain, in dem Heizanlage und Wäscheküche waren, den großen Garten mit den Obstbäumen. Es hat sich kaum verändert. Noch heute wohnen hier Studenten der Bauhaus-Universität. Nur die Umgebung sieht anders aus. Früher stand das Haus auf dem Mühlenberg am Rande der Stadt, umgeben von Sandwegen, Wiesen und Feldern. Isa erinnert sich an Schlittenfahrten im Winter, daran, wie sie auf dem Feld im Herbst Kartoffeln klaute. Heute steht dort ein Wohngebiet aus Plattenbauten. Wo war nur ihre Grundschule? Ich rufe ihren Bruder Andreas an. Der erinnert sich bestimmt. »Ihr seid verrückt, an diesen Ort zurückzukehren«, sagt Andreas. Er erinnert sich vor allem daran, dass er sich im Keller versteckt hat. Wenn Isa sich nicht erinnert, dann kann sie froh sein. Weißt du, was er meint, frage ich Isa. Sie weiß es. 1946. Hermann führt in Weimar die produktive Lehre ein. Natürlich wehren sich die gefeuerten Hochschuldozenten. Sie schreiben Protestbriefe bis zum Ministerium, sodass Hermann in Berlin antanzen und sich rechtfertigen muss. Das könne er so rigoros nicht machen, heißt es. Ihm würden Leute fehlen, um einen funktionierenden Hochschulbetrieb aufzubauen. Er müsse die Leistung der Einzelnen differenzierter beurteilen, statt die Menschen pauschal zu verurteilen. Für Hermann gibt es kein Zurück. Mit dem braunen Sumpf will er nichts zu tun haben. Die oder ich, sagt er und schlägt die Tür hinter sich zu. Er hat es geschafft, einige ehemalige Bauhäusler als Dozenten zu engagieren und auch bildende Künstler, denn wie damals am Bauhaus will er Architektur und bildende Kunst an der Hochschule vereinen. Wie soll er denen erklären, dass sie zusammen mit den alten Nazis unterrichten? Als erstes kommt sein alter Jugendfreund, der Grafiker Albert Schäfer-Ast als Professor nach Weimar und zieht auch gleich auf dem Mühlenberg mit ein. Hermann ist glücklich, bei all dem Gegenwind einen Verbündeten bei sich zu haben. Eine ganze Nacht sitzen sie zusammen, reden über Kriegsjahre und neue Utopien. Schäfer-Ast war von den Nazis als entartet eingestuft worden. Er wurde gezwungen, sich von seiner jüdischen Frau Steffi zu trennen, die zusammen mit der Tochter Susi nach England auswanderte. Die letzten Kriegsjahre verbrachte er in seinem Sommerhaus in Prerow und hungerte. Hermann erinnert ihn an die fröhlichen Sommer, die sie vor dem Krieg gemeinsam in Prerow verbrachten, und Schäfer-Ast sieht in Gedanken seine Frau und seine Tochter am Strand. Hermann hat einen Freund mit gebrochenem Herzen vor sich, der es sichtlich genießt, sich mit den vielen Kindern hier zu umgeben. Hochschulleben und Familienleben sind nicht mehr voneinander zu trennen. Abends sitzen häufig Dozenten und Studenten mit am langen Tisch in der unteren Etage. Jeden Mittwoch gibt es einen Jour fix, an dem sie aus Büchern lesen, Lieder von Ernst Busch singen, Kunstwerke zeigen und diskutieren. Viele der jungen Studenten sind traumatisiert durch den Krieg. Sie brauchen die Gelegenheit, über ihre Erfahrungen zu reden. Gleichzeitig hat Hermann aber noch etwas anderes im Sinn. Bücher von Hermann Hesse oder Thomas Mann konnten die jungen Menschen nie kennenlernen. Kulturelle Bildung hatte unter den Nazis nicht stattgefunden. Hermann will sie die vielen verbotenen Schätze neu entdecken lassen. Schließlich soll die Lehre an der Hochschule an eine Entwicklung anknüpfen, die in den 30er Jahren brutal unterbrochen wurde. Die Studenten lieben diese Abende, auch weil es im Winter hier warm ist und es immer eine Suppe zu essen gibt. Manchmal arbeiten die Dozenten und Studenten in dem Wohnheim auch nachts an ihren Projekten weiter. Das gemeinsame Zusammenleben von Studenten und Dozenten in diesem Haus ist sinnbildlich für das neue Konzept der Hochschule. Hermann will nicht nur die Baukunst mit den bildenden Künsten verbinden, sondern auch das Lehrende und Lernende kollektiv miteinander arbeiten. Er entwickelt das Prinzip des produktiven Studiums und nennt es ganz unbescheiden Hochschule neuen Typs, in Anlehnung an die von Lenin proklamierte Partei neuen Typus. Die Hochschule neuen Typs, so wie Hermann sie konzipiert, übernimmt Aufträge für den Wiederaufbau, die die Studenten dann unter Anleitung der Professoren projektieren und sogar vor Ort auf dem Bau mit umsetzen. Dafür erhält die Hochschule Honorare, die dann wiederum für die Lehre eingesetzt werden können. Wichtigste Aufgabe ist es schließlich, die vielen Menschen, die durch den Krieg heimatlos geworden sind, wieder zu behausen. Gleichzeitig sollen die Landarbeiter selbst befähigt werden, ihre eigenen Häuser zu bauen. Die Dozenten und Studenten sollen kollektiv arbeiten. Sie werden Lehmbaustellen einrichten, auf denen sie den Bauern erklären, wie sich die von der Hochschule entwickelten Typenbauten errichten lassen. Sie werden eine Lehmbaufibel verteilen, in der die einzelnen Arbeitsschritte zum eigenen Haus für jeden Bauer nachvollziehbar erklärt werden. Hermann kommt aus der Praxis und so richtet er auch sein Hochschulkonzept aus. Er will viel lieber mit den Studenten am konkreten Entwurf arbeiten, als theoretische Vorlesungen halten. Ganz so einfach wird das Konzept in Berlin allerdings nicht durchgewunken, als er es vor einer großen Kommission präsentiert. Vor allem Hans Scharoun, den die sowjetische Militärverwaltung zum ersten Nachkriegsstadtbaurat von Groß-Berlin ernannt hatte, kritisiert, dass ihm der experimentelle Charakter des Bauhauses fehle. "Das siehst du richtig", entgegnet Hermann. "Ich denke, dass die Zeit dafür noch nicht reif ist. Wenn wir jetzt die Experimentiertätigkeit des Bauhauses wieder aufnehmen, wird das in eine elitäre Isolierung führen. Wir brauchen erst die neuen Inhalte, bevor wir neue Formen finden." Hermann ist sicher, dass das Experimentieren seine Studenten überfordern würde. An den Abenden mit ihnen spürt er, wie schwer die jungen Menschen an ihren Kriegserlebnissen zu tragen haben. Gleichzeitig prägen Hunger und Armut ihren Alltag. Woher sollte da der Mut kommen, etwas ganz Neues auszuprobieren? Dafür müssen sie sich erstmal frei machen von den Zwängen und düsteren Gemütszuständen. Die Studenten brauchen Feste, beschließt Hermann. Nein, keine abgehobenen Feierlichkeiten mit Sonntagsreden über die blühende Zukunft, sondern ausschweifende Faschingspartys, auf denen sie unter den Kostümen einfach mal eine andere Rolle einnehmen und die Unbeschwertheit der Jugend ausleben können, die ihnen der Krieg gestohlen hat. Er erinnert sich an die Kostümfeste, die er selbst in den 20er Jahren in Berlin erlebt hat und die ihn so beflügelt haben. Da die Hochschule mit ihren riesigen Räumen nur schwer zu beheizen ist, wird die erste große Kostümparty in das Wohnhaus der Familie und Studenten auf dem Mühlenberg verlegt. Die Kinder werden vorübergehend in zwei Zimmern im Obergeschoss einquartiert und der Rest des Hauses wird tagelang geschmückt und ausstaffiert. Die Wände werden mit farbigem Papier in Rot und Blau getaucht, eine Bar wird aufgebaut, eine Kapelle, die zum Tanz spielt, wird engagiert. Es ist eine rauschende, ausgelassene Party, wie sie die Studenten noch nie erlebt haben. Am nächsten Morgen schlafen alle geschminkt und erschöpft in irgendwelchen Betten, in die sie sich haben fallen lassen. Die Kinder sind natürlich früher wieder auf den Beinen als der Rest der Gesellschaft. Sie toben durch das chaotische Haus, sammeln das Krepppapier und die Luftschlange ein und bringen die ganze Staffage in den Heizungskeller. Die vierjährige Isa und der nur wenig ältere Utz stochern in der Glut des Heizkessels. Funken fliegen, die Papierberge fangen sofort Feuer. Die beiden Kindermädchen wachen von dem Rauch auf, der durchs Haus zieht. Sie bringen die Kinder in Sicherheit und löschen das Feuer. Als Hermann im Schlafanzug dazukommt, spürt er, wie die Flammen in seinem Körper etwas zum Überkochen bringen. Er kennt dieses Gefühl. Es ist der Jähzorn, den er bei seinem Vater oft genug beobachtet hat. Doch darüber kann er in diesem Moment nicht nachdenken. Das Gefühl, was sich in seinem Kopf breit macht, ist stärker und es muss raus. Er greift sich Isa und Utz, wirft beide zu Boden und verprügelt sie wie in einem Rausch, als würde er dadurch das Haus retten. Und niemand soll es wagen, sich ihm dabei in den Weg zu stellen. Anschließend fühlt er sich erschöpft und auch irgendwie erleichtert. Die Wut ist verschwunden. Ja, er kann sogar wieder mit den anderen Kindern Scherze machen. Er wird sich doch von den dummen Gören Isa und Utz nicht die Laune verderben lassen. Das Kostümfest war ein voller Erfolg. Noch im selben Moment beschließt er, dass es künftig ein festes jährliches Ritual im Studienablauf sein wird. Allerdings nicht mehr hier in der Wohnung, denn die Feste sollen noch viel größer werden. Hermann kommt auf die Idee, die Tänzerinnen der Ballettschule aus Dresden dazu einzuladen. An der Bauhochschule gibt es einen Überschuss an jungen Männern und eine Verbindung von Architekten mit Tänzerinnen passt einfach ideal, findet er. Schließlich eignen sich beide künstlerisch Räume an. Die Symbiose kann also nur befruchtend sein. Da soll doch Charun noch mal sagen, in Weimar fehle ihm der Charakter des Bauhauses. Voilà! Tanz gehörte schon immer zum Bauhaus, genauso wie die legendären Feste. Hermann schafft es, die Intelligenz in Berlin für sein Vorhaben zu begeistern. Politprominenz will dabei sein, ebenso wie Schauspieler, Schriftsteller oder Wissenschaftler. Ganze Busse karren die Partygäste nach Weimar. Walter Ulbricht, Otto Grotewohl lieben es, Teil der Gesellschaft zu sein. Und besonders ausgewählte Gäste werden auf dem Mühlenberg untergebracht. Eine solche Nacht auf der Studentenpritsche ist viel begehrter als die Übernachtung im noblen Hotel Elefant. Sie genießen es, im Kreis der Künstler Cognac zu trinken und über Gott und die Welt zu reden. Nur die aktuelle Politik ist tabu. Isi und Hermann sind dabei das perfekte Duo. Hermann, der unterhaltsame Zeremonienmeister, Isi, die vornehm charmante Gastgeberin, die als Niveauhebe, wie Hermann sie bezeichnet, dafür sorgt, dass die Stimmung mit steigendem Alkoholpegel nicht ins Zotige abgleitet. Auf einem dieser Kostümfeste ist auch Robert Havemann zu Gast, der in Berlin das Chemisch-Physikalische Institut leitet. Als Widerstandskämpfer war er im Zuchthaus. Dem Todesurteil entging er nur durch seine Forschung, von der sich die Nazis im Krieg einen Vorteil erhofften. Isis Schwester Karin ist tief beeindruckt von seiner Heldengeschichte und weicht ihm an diesem Abend nicht von der Seite. Die enthemmte Atmosphäre auf dem Fest tut ihr Übriges. Hermann bemerkt die Zuneigung der beiden wohlwollend. Es ist an der Zeit, dass Karin für sich und ihren Sohn Utz in Berlin ein eigenes Leben aufbaut. Auch wenn sie ihm als Vertraute an der Hochschule fehlen wird. Gerade jetzt, da sich seine Feinde immer offener in Stellung bringen. 1947. Isa kommt in Weimar zur Schule. Während Isi zum ersten Mal an einer Hochschule studiert, wird Isa 1947 in die erste Klasse eingeschult. Ihr Bruder Andreas ist schon seit einem Jahr in Weimar an der Grundschule. Jetzt können sie sich gemeinsam morgens auf den Schulweg machen. Der Weg führt ein ganzes Stück den Berg hinab. Im Winter setzen sie sich auf die schweinsledernen Ranzen und rutschen darauf bis zum Eingangstor der Schule. Der Rückweg ist beschwerlicher. Bei dem steilen Anstieg denkt Isa jedes Mal an die Geschichte von Till Eulenspiegel. Während seine Wandergesellen beim Anstieg fluchen, ist Till Eulenspiegel besonders fröhlich, weil er weiß, dass es danach wieder bergab geht. Ihr Vater hatte den Kindern die Geschichte beim Abendessen erzählt. Jeden Abend gibt es eine neue Geschichte von Till Eulenspiegel, schlauen Streichen, die er den Mächtigen am Königshof spielt. Manchmal hat Isa das Gefühl, ihr Vater selbst ist Till Eulenspiegel, weil er ihn mit so viel Freude vorspielt. Isa mag es, auf dem Heimweg allein zu laufen, unbeaufsichtigt von den Eltern, Kindermädchen oder älteren Geschwistern. Es ist eine neue, bisher ungekannte Freiheit. Und die zieht sie gerne in die Länge. Auf dem Weg stoppt sie an einem mysteriösen Brunnen und guckt in das tiefe, schwarze Loch, so lange, bis ihr schwindlig wird. Sie hat einen Traum, der fast jede Nacht wiederkommt. In diesem Traum verliert sie in diesem Brunnen ihren Schlüssel. Sie hat eigentlich gar keinen Schlüssel, den braucht sie auch nicht. Im Studentenwohnheim ist immer jemand, der die Tür öffnen kann. Und den Schlüssel zur Speisekammer hat das Hausmädchen um den Hals. Der Schlüssel, der in dem Brunnen verschwindet, ist ihr Schlüssel zu einer Tür, hinter der sich ihre Zukunft verbirgt. Es ist ein schrecklicher Albtraum. Sie hat ihr eigenes Glück verspielt und ist im Traum geplagt von schlechtem Gewissen. Und natürlich kann sie ihren Eltern nichts von ihrem Unglück erzählen. Ihr Vater würde sie schrecklich verprügeln, weil sie zu dumm war, auf den Schlüssel aufzupassen. Es ist nur ein Traum, sagt sie sich. Als sie oben auf dem Mühlenberg ankommt, beschließt sie, an ihrem Zuhause vorbeizulaufen, den Berg über die Wiesen wieder hinunterzurennen. Was lohnt sich denn sonst die ganze Mühe des Aufstiegs? Sie jagt Schmetterlinge hinterher, pflückt Blumen und beobachtet Vögel. Draußen ist es noch taghell, aber es ist schon Abend, als sie mit dem Strauß von Korn- und Mohnblumen in das Esszimmer kommt. Die ganze Familie sitzt um den leeren Tisch und guckt sie hungrig an, der Vater wie immer am Kopfende. Isa hatte ihren Tischdienst vergessen. Die 7 Kinder sind abwechselnd damit an der Reihe, jeder an einem festen Wochentag. Heute ist Isas Tag und die Regel besagt, dass niemand den Tischdienst des anderen übernehmen darf. Die Kinder sollen lernen, dass es Folgen hat, wenn sie ihren Pflichten nicht nachkommen. Isa erfindet eine Lügengeschichte wie Till. Es ist eine sehr lange Geschichte von einem verletzten jungen Hund, der nicht mehr laufen konnte, der offenbar verloren gegangen war. Und sie musste den Besitzer finden und das arme Tier nach Hause bringen. Sie selbst ist ganz gerührt von ihrer Geschichte. Ihr treten Tränen in die Augen. Der Vater beendet die Geschichte, indem er Isa am Kragen packt und sie in die Küche schleift. Dann drückt er sie zu Boden und schlägt ihr Gesicht mehrmals auf den Fliesenboden. Isa brüllt nicht. Sie hat den Mund voller Blut und spuckt ein paar Milchzähne auf den Boden. Während das eine Hausmädchen jetzt eilig den Tisch deckt, bringt das andere Isa aufs Zimmer, wischt ihren Mund ab, kühlt die geschwollenen Lippe und singt »Heile, heile, Segen, morgen gibt es Regen, übermorgen Sonnenschein, dann wird alles besser sein.« Isa fragt sich, warum sie nur immer alles falsch macht, die anderen scheinbar nie. Die werden nicht vom Vater verprügelt, nur ihr Bruder Andreas, auf den hat es der Vater mindestens genauso oft abgesehen. Isa muss bestraft werden, weil sie nicht hören kann und Lügengeschichten erzählt. Andreas, weil er ständig ins Bett macht. Ihr Bruder hat aber den Vorteil, dass er weiß, wann die nächste Tracht ansteht, nämlich genau dann, wenn das Laken wieder nass ist. Andreas hat im Heizungskeller eine Stelle gefunden, an der er sich dann versteckt. Er zwängt sich in eine kleine Nische hinter der Heizung, aus der ihn kein erwachsener Mensch herausholen kann. Dort wartet er so lange ab, bis sich die Wut des Vaters gelegt hat, bis er einen wichtigen Termin wahrnehmen muss, Gäste kommen oder Studenten ihn ablenken. Isa kennt das Versteck des Bruders. Auch sie könnte sich dort in Sicherheit bringen. Nur kann sie nie ahnen, wann der Jähzornsanfall des Vaters über sie hereinbricht. Sie versucht stattdessen, sich unsichtbar zu machen, nichts zu sagen und sich nicht im Blickwinkel des Vaters aufzuhalten. Aus der Ferne beobachtet sie seine Hände, seine Stimme, seine Augen und versucht zu erspüren, ob er angespannt ist, ob diese Wut wieder in ihm aufsteigt. Doch in Sicherheit wägt sie sich erst, wenn er sich in den Sessel setzt und eine Zigarre anzündet. In diesem Moment, das hat sie beobachtet, werden seine Gesichtszüge weich und seine Hände ruhig. In der Schule ist Isa wie ausgewechselt, wild und vorlaut. Sie singt aus vollem Hals mit und denkt sich auf dem Schulhof Wettspiele für die ganze Klasse aus. Sie liebt ihre junge Lehrerin Frau Kirschstein und ihre Lehrerin liebt sie. Vielleicht auch, weil sie aus der berühmten Familie kommt, die da oben auf dem Mühlenberg wohnt, da, wo selbst die hohen Gäste aus Berlin ein- und ausgehen. Frau Kirstein lobt Isa überschwänglich für jedes Bild, das sie malt und für jeden Buchstaben, den sie schreibt. Wenn sie auf dem Schulhof mit ihren Freundinnen zu wild getobt hat, macht sie ihr die geflochtenen Zöpfe wieder schön und bindet ihr die Schuhe zu, damit sie ordentlich nach Hause kommt. Schon beim Abschied freut sich Isa auf den nächsten Morgen in der Schule. Doch schon sehr bald wird sie die Schule verlassen müssen. 1948. Isi bricht ihr Studium ab. Isi läuft mit ihrer Aktentasche unter dem Arm über den blank gebohnerten Flur der Hochschule. Mit einem Lächeln begrüßt sie die nackte Eva von Rudder. Vor dem schwarzen Brett stoppt sie. Eigentlich will sie die Zettel mit den kritischen Bemerkungen über Hermann und seine befreundeten Dozenten nicht ernst nehmen. Und dennoch liest sie sich täglich jeden Einzelnen durch. Was sie heute liest, lässt sie erstarren. Sie wankt, spürt den Schwindel, der vor der Ohnmacht kommt. Jetzt bloß nicht umfallen, denkt sie. Kurz stützt sie sich am schwarzen Brett ab, dann rafft sie sich zusammen, reißt den Zettel ab und steckt ihn in ihre Tasche. Hermann soll eine Affäre in Nordhausen haben. Stimmt das? Was für eine Schmach, dass sie das hier praktisch als öffentliche Bekanntmachung lesen muss. Isi geht vor die Tür. Sie kann es nicht fassen. Offenbar wissen alle Bescheid, nur sie nicht. Bis zu diesem Tag ist sie nie auf die Idee gekommen, dass Hermann fremdgehen könnte. Ihre Liebe schien so groß, so gottgegeben, dass sie diese nie hinterfragt hat. Was stimmt mit mir nicht? Habe ich ihm nicht genug gegeben? Seitdem sie studiert, hat sich ihr Verhältnis verändert. In der Hochschule gehen sie sich aus dem Weg und reden kaum miteinander. Berührungen sind tabu. Isi will nicht als seine Frau wahrgenommen werden. In den Vorlesungen nimmt Hermann vor den Studenten ihre Arbeiten auseinander, um zu demonstrieren, welche Fehler die anderen nicht machen sollen. Isi leidet darunter, aber sie macht es ihm nie zum Vorwurf. Schließlich war sie es, die von ihm eingefordert hatte, mit ihr strenger zu sein als mit allen anderen. Abends, wenn die Kinder im Bett sind, ist sie sowieso viel zu müde, um noch mit ihm zu reden. Oft schläft sie schon, wenn er spät aus der Hochschule kommt. Isi beschließt, den Unterricht an diesem Tag ausfallen zu lassen. Sie könnte die Blicke der anderen nicht ertragen, und ohnehin ist sie jetzt nicht in der Verfassung, irgendetwas aufzunehmen. Stattdessen läuft sie ziellos durch die Straßen, während ihre Gedanken kreisen. Sie will keinen Fuß mehr in diese verminte Hochschule setzen. Sie wird das Studium abbrechen. Bei dem Gedanken fühlt sie sich plötzlich leichter. Erst kürzlich wurde beschlossen, dass alle Studenten ohne Abitur die Prüfungen für die Hochschulreife nachholen müssen. Sie war sich sicher, dass sie daran scheitern würde. Das Studium bewältigt sie ganz gut, aber wie sollte sie daneben auch noch den ganzen Schulstoff nachholen? Als Hermann am Abend nach Hause kommt, hält sie ihm wütend den Zettel vom schwarzen Brett unter die Nase und stellt ihn zur Rede. Er beantwortet mit schuldbewusstem Blick ihre Fragen. Wie lange geht das? Schon mehrere Wochen. Wer ist das? Eine sehr talentierte junge Schauspielerin, die er fördern müsse. Wer weiß davon? Jetzt alle. Dann nimmt er sie in den Arm. Das verstehst du nicht. Das hat mit unserer Liebe nichts zu tun. Ich brauche dich. Ich sterbe ohne dich, sagt er. Und wie zum Beweis zieht er sie ins Schlafzimmer. Sie lieben sich beide unter Tränen, so innig wie seit Monaten nicht mehr, vielleicht wie noch nie. Isi weiß, dass sie laut Kalender vorsichtig sein sollten. Doch in diesem Moment ist ihr alles egal. Im Gegenteil. Wenn sie jetzt schwanger würde, müsste sie sich vor niemandem rechtfertigen, wenn sie ihr Studium abbricht. Nicht vor Gott, der ihr angeblich die Begabung geschenkt hat, nicht vor Hermann und nicht mal vor sich selbst. Als ihr 2 Monate später die Ärztin ihre Schwangerschaft bestätigt, ist sie so glücklich darüber wie nie zuvor. 1949. Hermann muss Weimar verlassen. Hermann hatte mit seinen Wutanfällen und Schlägen ein Ventil entdeckt, mit dem er Druck abbauen kann. Und er braucht dieses Ventil. Es wird wie eine Sucht, denn Druck gibt es eine Menge. In Weimar bildet sich eine regelrechte Front gegen ihn. Gegner, die mit seinem Konzept der produktiven Lehre nicht einverstanden sind, die die Akademisierung an der Hochschule vorantreiben wollen, die ihm immer noch übel nehmen, dass er die alten Professoren rausgeschmissen hat. Es gibt Mitarbeiter und Studenten, die hinter ihm herspionieren und vermeintliche Fehltritte weiterleiten an die Parteiführung. Hermann nennt sie Polypen, geisteslose Einzeller, die sich willenlos instrumentalisieren lassen, nachdem der SED-Vorstand 1948 zur Ausmerzung von schädlichen und feindlichen Elementen aufrief. Zur Überwachung der Hochschule werden sogenannte Arbeiterstudenten ernannt. In Weimar installieren sie auf dem Gang ein schwarzes Brett, an dem die Studenten anonym Kritik äußern können. Die Zettel, die dort angepinnt werden, haben fast alle Hermanns Verhalten zum Thema. Er kann sie nicht ernst nehmen, ihre Vorwürfe sind lächerlich. Es geht um ausgefallene Vorlesungen, um teure Dienstreisen, um Verspätungen, um parteikritische Bemerkungen, um bourgeoises Verhalten, um angeblich konspirative Treffen mit den Studenten im Wohnhaus auf dem Mühlenberg. Es geht um ausschweifende Feste und es geht um Frauen. Ja, er hatte eine Vorlesung ausfallen lassen, um mit seinen Studenten nach Nordhausen zu fahren und dort mit dem Bürgermeister die Pläne für den Wiederaufbau der Stadt abzustimmen. Ja, er hatte zuerst einfach nur Lust, diese Sauermänner zu provozieren, als er vor den Augen seiner Studenten in der Theaterklause begann, mit dieser jungen Schauspielerin zu flirten. Was nutzt es, vor seinen jungen Studenten Geistesfreiheit zu propagieren, wenn er sie nicht auch vorlebt? Und ja, es tat gut, von dieser Schönheit angehimmelt zu werden und sie mit aufs Hotelzimmer zu nehmen. Er bewundert ihren wohlgeformten Körper, zart und gleichzeitig muskulös, wie ein Kunstwerk. Seine Eroberung macht ihn stark und unverletzbar. All seine Kritiker da draußen sind Kleingeister, Winzlinge. Keinem von denen hätte sich dieses göttliche Wesen hingegeben, so wie ihm. Es ist das erste Mal, dass er fremdgeht, und er hat nicht einmal ein schlechtes Gewissen. Er findet, er hat es sich verdient bei all dem Stress, den er gerade durchmacht. Isi liebt ihn, sie wird es verstehen. Doch die Schlinge zieht sich weiter zu. Die Polypen, die er eben noch belächelt hat, werden zu einer ernsten Gefahr. Parteiverfahren haben 1949 Hochkonjunktur. Zielscheibe sind neben ihm auch alle Bauhäusler, die er an die Schule gelotst hatte. Einer nach dem anderen verlässt die Hochschule. Einem dieser Professoren, dem aus fadenscheinigen Gründen eine Verhaftung droht, verhilft Hermann zur Flucht in den Westen und vermittelt ihm eine Stelle in Hamburg. Das bleibt den Polypen nicht verborgen. Hermann spürt, dass an der Hochschule seine Demontage vorbereitet wird. In einem quälenden Parteiverfahren muss er sich immer wieder erklären und rechtfertigen. Ständig muss er Nachweise für seine antifaschistische Gesinnung während der Nazizeit liefern. Er erstellt Listen mit Adressen von alten Freunden aus Berlin als Zeugen für seine Geisteshaltung. Gleichzeitig machen Nachrichten von zahlreichen politisch motivierten Verhaftungen die Runde. Wird er das nächste Opfer der Säuberungsaktion sein? Die Warnungen sind kaum noch zu überhören. In den Nächten grübelt er. Seine List hat ihm so manches Mal das Überleben unter den Nazis gesichert. Es wäre doch gelacht, wenn ihm das nicht auch hier gelänge. Schließlich kommt er auf eine grandiose Idee. Sie wollen ihn verschwinden lassen? Bitteschön. Till Eulenspiegel hätte es sich nicht besser ausdenken können. Der Plan ist so genial, dass er Mühe hat, ihn geheim zu halten. Nicht einmal Easy darf er einweihen.
Tja, das Stribel hat hier gelesen, die vierte von 10 Folgen aus dem Roman Die Allee von Florentine Anders. Morgen um 8.30 Uhr die 5. Folge und alle Folgen können Sie für 7 Tage lang online bei uns hören, ndr.de/kultur oder nutzen Sie einfach unsere NDR Kultur App unter Hörbücher.
Kultur. Nachrichten. Um 9 Uhr mit Juliette Groß. Gut 3 Monate nach dem Sturz des syrischen Machthabers Assad hat Außenministerin Baerbock in der syrischen Hauptstadt Damaskus die deutsche Botschaft wieder in Betrieb genommen. Das Haus war 2012 geschlossen worden. Aus Damaskus, Christina Nagel.
Es ist in erster Linie ein Signal an die Syrerinnen und Syrer, dass die Bundesregierung es ernst meint mit ihrer Unterstützung. Die Diplomaten wollen Kontakte knüpfen, näher dran sein, um so den politischen Prozess im Land mit durchaus auch kritischem Blick begleiten zu können. Ein Wunsch, der vor allem aus der Zivilgesellschaft kommt, die zwar viel Hoffnung in die neuen Machthaber setzt, die aber nicht die islamistischen Wurzeln der HTS vergessen hat.
Die Behörden in der Türkei gehen weiter gegen den Oberbürgermeister von Istanbul, İmamoğlu, aus. Das Bauunternehmen des Oppositionspolitikers wurde beschlagnahmt. İmamoğlu war gestern wegen angeblicher Korruption und Unterstützung einer